unserer heutigen Folge spreche ich mit Dr. Karin Kolb. Karin ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen. Dort und darüber hinaus setzt sie sich intensiv für die Rechte, die Bildung und ein besseres Leben der Frauen ein. Sie ist eine Person mit großem Engagement und dem passenden Wort zur richtigen Zeit. Hallo liebe Karin, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen und miteinander sprechen.
Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir so richtig loslegen und in die Inhalte einsteigen, gibt es immer 10 Fragen. 10 Fragen, 10 Entweder-Oder-Fragen. Und du hast immer die Möglichkeit, einen Aspekt auszuwählen. Ein Entweder-Oder. Weiter darfst du einmal sagen.
Okay.
Wir seppen uns durch und landen dann direkt bei dir. Wir gucken mal. Weingummi oder Schokolade?
Schokolade.
Wenn du heute einen geisteswissenschaftlichen Abschluss wählen könntest, Magister oder Master?
Magister gibt es nicht mehr, deswegen bleibt nur der Master.
Wenn du wählen könntest und ihn wieder einführen könntest?
Magister.
Eine Woche Urlaub in Ligurien oder eine Woche Zeit für Gerold Ungeheuers Archiv?
Ligurien.
Ligurien. Hund oder Katze?
Auf jeden Fall Katze.
Eine Runde Smalltalk oder eine wissenschaftliche Diskussionsrunde?
Smalltalk.
Wirklich? Holland oder Helgoland?
Holland.
Ein Familienroman von Moa Hergensen oder ein sprachtheoretisches Werk von Karl Bühler?
Bühler.
Serie im englischen Original oder mit deutscher Synchro?
Englisch und Original.
Ein Workshop in einem Wirtschaftsunternehmen oder eine Seminarreihe mit Studierenden?
Letzteres.
Die Red Hot Chili Peppers in der Lanxess Arena oder Beethovens 5. im A-Alto-Theater?
Beethovens 5.
Ich habe gedacht, das sind die Chili Peppers. Dr. Karin Kolb, 57 Jahre, gebürtig aus Mannheim, Kommunikationswissenschaftlerin und Kustodin des Instituts für Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Du setzt dich seit über 2 Jahrzehnten in der weltweiten Serviceorganisation Soroptimist International ein. Darüber werden wir noch sprechen.
Ja.
Bist Vorsitzende der Gleichstellungskommission an der Uni Duisburg-Essen und Fachfrau für einen ganz besonderen Sprachwissenschaftler, Gerold Ungeheuer. Du bist eine Frau, die Kommunikation durch und durch lebt. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig missverstanden gefühlt?
Oha. Das ist eine schwierige Frage. So richtig missverstanden.
Was, schon direkt zum Anfang?
Ja. Wann habe ich mich so richtig missverstanden gefühlt? Ich glaube, dass man so viele Missverständnisse erst im Nachhinein eigentlich merkt. Also so diesen typischen Fall von Missverständnis, dass man wirklich denkt, ich bin ja völlig falsch verstanden worden. Das passiert, glaube ich, gar nicht so häufig. Also viel häufiger sind so kleine Missverständnisse, die sich so durchziehen. Und man merkt dann erst viel später, oh, irgendwo ist der eine an der Ecke abgebogen, an dem man ihn gar nicht abbiegen lassen wollte.
Ja, darüber werden wir heute ganz intensiv sprechen. Wie läuft das eigentlich mit der Kommunikation? Denn wir missverstehen uns laufend ein bisschen und korrigieren uns auch die ganze Zeit. Und es gibt eine Untersuchung der Stanford-Universität, die gezeigt hat, dass wir im Schnitt nach 1 Minute und 15 Sekunden eine Reparatur einbauen.
Ja.
Im Sinne von, wie bitte? Ich meine so und so? Oder anders gesagt, also das ist sehr üblich, dass wir eigentlich ständig uns reparieren in dem, was wir sagen. Und die Psychologie spricht ja auch von der Illusion der Transparenz.
Ja.
Wir glauben, dass man uns versteht und sagen ja auch viele, ich weiß genau, was du meinst.
Mhm.
Und verstehen im Alltag dann doch nur die Hälfte. Das Wunder der Kommunikation ist also nicht, dass sie fehlerfrei ist, sondern das Wunder ist, dass sie trotz Dauerfehlern funktioniert. Ist das der Grund, warum junge Menschen KOWI Kommunikationswissenschaft studieren?
Ob das der Auslöser ist, weiß ich nicht, die COVI zu studieren. Aber ich glaube, das ist etwas, was sie im Laufe des Studiums tatsächlich auf eine besondere Art und Weise auch begreifen. Also ich glaube, dass viele der Studierenden, wenn sie kommen, denken, ich kann kommunizieren. Ja? Also es ist ja auch ihre praktische Erfahrung. Ja? Sie sind 18, 19, 20 oder 17, je nachdem. Und sie fühlen sich ja auch als Experten für die Kommunikation. Denn das tun sie schon ja seit vielen Jahren. Und ich glaube, umzudenken und zu fragen, warum funktioniert das denn? Oder vielleicht funktioniert das gar nicht so gut, wie wir immer glauben. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, der sozusagen mit dem Studium entsteht. Also die Komplexität des Kommunizierens, das ist ihnen, denke ich, im ersten Semester gar nicht so klar. Also die Vorstellung, dass man viel gezielter kommunizieren kann, um bestimmte Dinge zu erreichen. Mit der kommen sie, glaube ich, an. Also, dass man sagt, man lernt jetzt so ein paar Tricks und dann machen die anderen das, was ich möchte, was sie machen sollen. Das ist, glaube ich, also nicht so sehr das, was du meinst oder was du jetzt gefragt hast, sondern ich glaube, diese Komplexität des Kommunikativen, das ist etwas, was ihnen erst im Studium klar wird.
Glauben die meisten, dass es eher sowas ist wie ein großes Rhetoriktraining?
Ich glaube, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass sich das ein bisschen geändert hat. Also früher war es so, dass Studierende gekommen sind und das ist der typische Satz, irgendwas mit Medien. Das heißt, man wollte unbedingt in die Werbung, in die Massenmedien. Da war das Rhetoriktraining gar nicht so im Vordergrund, aber es lief implizit mit, ja, weil das natürlich auch eine Art von Überzeugen ist, ja, Leute zu irgendetwas zu bewegen. Das ist, glaube ich, komplexer geworden heute. Und ich glaube, die Rhetorik ist es nicht mehr. Heute sind es viele, die Social-Media-Erfahrung haben, die irgendwie was mit Social-Media machen wollen. Also das ist, ich glaube, das Bild, mit dem Studierende kommen, ist tatsächlich vielfältiger geworden, als das noch vielleicht sogar zu unserer Zeit damals war.
Ja, du hast von uns gesprochen, denn wir haben beide das Gleiche studiert.
Stimmt.
Sogar nahezu zeitgleich. Du warst allerdings schneller und ich habe angefangen 92 und wurde dann mit viel Arbeit neben dem Studium im Jahr 2000 fertig. Und ich habe auch in Essen studiert, wie du.
Ja.
Du hast auch, glaube ich, 92 angefangen, aber du warst schon 97 fertig. Wir werden ein bisschen darüber reden, was dich eigentlich nach Essen geführt hat, was du heute so machst. Wir werden darüber reden, wie Kommunikation funktioniert. So ein bisschen. Es wird jetzt nicht hier der große kommunikationswissenschaftliche Superexkurs. Aber wir haben darüber gesprochen, was junge Menschen motiviert hat und immer noch motiviert, dieses Fach zu studieren. Und ich habe natürlich im Vorfeld nachgesehen, was motiviert. Und Kommunikationswissenschaft gilt immer noch als klassischer Karriere-Turbo für Medien, Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Also wirklich das, was es mit, also so wirklich rund um das Thema PR, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus. Und es gibt ganz viele bekannte Namen aus dem Fernsehen, aus dem Radio und auch aus dem Social-Media-Bereich, die Kommunikationswissenschaft ganz explizit studiert haben. Barbara Schöneberger, Klaus Kleber, Anne Will, Dunja Halali, Giovanni Di Lorenzo, Stefan Niggemeier, Joko Winterscheid, Caroline Kebekus, Jan Böhmermann.
Och.
Also insbesondere die letzten drei, Joko Winterscheid, Jan Böhmermann, Caroline Kebekus, haben es tatsächlich studiert. Und die drei haben es nicht abgeschlossen. Komisch. Sind aber trotzdem sehr erfolgreich. Aber die haben explizit Kommunikationswissenschaften studiert.
Günther Jauch auch.
Und tatsächlich?
Auch nicht abgeschlossen. Aber alle nicht in Essen.
Ja, und das wollte ich nämlich gerade fragen. Was machen eigentlich die Essener Kovis später beruflich? Und das ist eine Frage, die auch schon so ein bisschen auf ein weiteres Thema, das wir ebenfalls in der Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, absprechen, nämlich das NEC, das Netzwerk Essener Kommunikationswissenschaftler.
Gerne.
Das ja genau diesen Ansatz verfolgt, also als Alumni zu sehen, was machen die eigentlich nach dem Studium? Was machen sie denn?
Also wir haben aktuell keine systematische Erhebung, dass ich jetzt sagen kann, dass wir haben eine Befragung gemacht oder wir haben nochmal eine Umfrage gemacht, was wir ja schon mal gemacht haben vor vielen Jahren. Das haben wir nicht, aber ich habe ja Kontakt noch mit Ehemaligen und ich kann so ein bisschen berichten, was ich weiß, wo die Studierenden hingehen. Und das ist tatsächlich wirklich sehr vielfältig. Also wir haben Absolventen aus den Masterstudiengängen, die gehen in den klassischen Marketingbereich, also wirklich dieses Hardcore-Marketing, mhm. Also wo es auch wirklich um Berechnungen und Zahlen gibt und Budget errechnen.
Kann man immer noch BWL im Nebenfach studieren?
Kann man leider nicht mehr, nee. Mhm. Können wir gleich nochmal. Das ist, also finde ich auch hochproblematisch. Das sind meist Studierende, die sich tatsächlich im Nachhinein nochmal betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse aneignen. Dann gibt es einen Großteil, die in tatsächlich Social-Media-Bereich, also in den PR-Bereich, der an den Unternehmen angesiedelt ist, gehen. Also so Content-Management machen, viel über Social-Media arbeiten. Und dann gibt es jetzt einen neuen Bereich, der auch von Kommunikationswissenschaftlern, zumindest von Essenern besetzt werden. Das ist der ganze Bereich der Einsatz von KI. Mhm. Aber auch virtuelle Agenten. Ne? Also wie helfen virtuelle Agenten, wie müssen die eigentlich interagieren, ja, dass sie tatsächlich eine Hilfe sind für die Personen, die sie als Unterstützung haben wollen. Das kann bis zur Mitarbeit bei der Entwicklung solcher virtuellen Agenten auch stattfinden oder bei der Evaluation. Dann haben wir immer noch Studierende, die in klassischen Agenturen arbeiten, beziehungsweise auch Agenturen selbst haben. Also das ist weiterhin Bereich. Es ist tatsächlich vielfältig. Also die Bereiche sind weiterhin so, dass sie, glaube ich, auch die Breite des Studiengangs tatsächlich abbilden.
Und so wie ich es mitgekriegt habe, gibt es auch durchaus einige, die die Branche, wenn man so will, verlassen und zum Beispiel ins Personalwesen gehen. Eigentlich ein ganz anderer Bereich. Und trotzdem ist man da, was das Thema Kommunikation angeht, ja auch durchaus gut aufgefangen.
Ja, also wir haben tatsächlich Absolventen, die in der Personalentwicklung sind und auch gar nicht so wenige, was aber auch nachvollziehbar ist, weil sie ja, sie haben eine durchaus ja auch grundlegende sozialwissenschaftliche Ausbildung. Ja? Also sie wissen auch schon, weiß nicht, bei Schutz, Umzug und Wahlmotive, ja. Also warum tut man manche Dinge oder warum strebt man manche Dinge an, ja? Und über vieles weiß man, warum man das tut, aber es gibt auch Dinge, da weiß man es nicht, warum man es tut. Ja, die kann ich erst im Nachhinein eruieren. Und ich glaube, das sind so Perspektiven auf Situationen, die Kovis haben, die sie, früher hat Herr Kreimer mal gesagt, sind Generaldilettanten. Das finde ich keine schöne Bezeichnung, aber sie sind Generalisten. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was das Studium bei aller Veränderung auch in den letzten Jahren, was es aber immer noch versucht zu vermitteln, also die Perspektive einzunehmen, sowas wie Komplexität zu begreifen. Und das am Beispiel natürlich erstmal kommunikativer Prozesse, aber das geht bis hin zu, also man spricht ja immer gerne so von öffentlicher Kommunikation. Also PR ist ja die Kommunikation sozusagen auch eines Unternehmens nach draußen. Aber im Unternehmen passiert ja ständig Kommunikation. Also auch interne Kommunikationsprozesse zu organisieren. Und zwar nicht nur in Form von einer internen Mitarbeiterzeitschrift, sondern zu sagen, wie läuft das eigentlich? Ja? Also wo sind zum Beispiel Probleme zwischen Arbeitsgruppen, die Sie kommunikativ gar nicht lösen können?
Und das werden wir uns ebenfalls ansehen. Wir haben viel vor heute, das weiß ich jetzt schon. Also ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, ich habe selten so viel Basismaterial gehabt zu einer Folge wie zu dieser. Mal gucken, ob wir das alles hier reingepropft kriegen. Nach dem Abi warst du erstmal ein Jahr in London.
Ja.
Und du hast dein Abi in Mannheim gemacht. Da bist du aufgewachsen?
Nicht ganz. Ich habe mein Abi in Lampertheim gemacht.
Ach, natürlich.
Das,
wo ist Lampertheim? Bei Mannheim?
Bei Mannheim. Aber schon ein anderes Bundesland, das ist Hessen. Das ist das Dreiländereck. Also sozusagen auf der einen Seite des Rheins ist Hessen, auf der anderen Seite des Rheins ist Rheinland-Pfalz und ein Stückchen mehr in den Süden runter ist Baden-Württemberg und Mannheim.
Aber egal, in welchem Bundesland du das Abi gemacht hast, du bist danach erstmal nach London gegangen. Warum?
Ich wollte weg von zu Hause. mein größter Wunsch war, weg von zu Hause und am besten in eine große Stadt. Und da ich viel auch so britischen Punk und britische Gitarrenpop gehört habe, war London naheliegend.
Wie naheliegend? Das heißt, das war die Zeit, in der Blur und Oasis sich die eine oder andere Schlacht geliefert haben.
Früher, 89.
Das war noch davor.
Ja, das war noch davor. 89 war noch weit davor. Nein, es war eine Stadt, die mir schon immer gefallen hat. Also ich war auch nicht so frankophil. Viele wollten ja dann nach Paris, so in die Stadt der Liebe. Und das war mir irgendwie alles zu, ja, ich fand auch, das ist auch das, was mich im Ruhrgebiet bis heute fasziniert, auch diese alten Industrieanlagen, die so zentral auch in den Städten sind. Davon gab es ja gibt es ja immer noch in London viel, die Docks. Und also insofern war das war für mich schon eine Stadt, in die ich wollte.
Und dann hast du vorhin nicht die Chili Peppers gewählt, sondern Beethovens Fünfte, wo du doch auf handgemachte Musik stehst.
Ja, Beethovens Fünfte ist auch handgemacht.
Ja, das ist ganz schön richtig.
Manchmal verändern sich auch der Geschmack. Oder?
Ist natürlich auch ein tolles Gebäude, das Alto Theater, darf man ja nicht vergessen.
Wunderschön.
Ja.
Ja. Aber meistens sind die in der Philharmonie tatsächlich. Wenn diese Klavierkonzerte oder solche Philharmoniekonzerte sind fast noch mehr in der Philharmonie in Essen.
Ich hatte irgendwie nachgesehen, ich glaube, das fand jetzt...
Ah ja, okay.
Aber egal.
Ja, ja.
Okay, London. Sehr große Stadt. Teure Stadt, Musikerstadt, Kunststadt.
Deswegen. Aber wir müssen klein anfangen. Ich war Au-pair-Mädchen in London.
Tatsächlich?
Ja.
Das heißt, du warst bei einer Familie?
Ja, ich war bei einer Familie.
Ein Jahr lang?
Ja, nicht ganz. Ich weiß gar nicht. Zu 10 oder 11 Monate. 11 Monate so.
Und du hast das bewusst gewählt, weil du raus wolltest, weil es zu Hause zu klein, zu dörflich war, zu piefig, oder du hast wirklich Lust gehabt, dich mal eine Zeit zu trennen von dieser Familie, in der man üblicherweise groß wird?
Ich weiß gar nicht, ob man das, also ich glaube, zum einen war es so, dass ich nicht genau wusste, wie es nach dem Abitur weitergehen sollte. Also ich
So geht es den meisten.
Ja, ja, ja. Ich wollte ja vieles mal werden, so zu Schulzeiten. Ich wollte mal Richterin werden, ich wollte mal Tierärztin werden und dann wollte ich irgendwann mal Psychologin werden. Und dann gab es das Problem, das es heute ja immer noch gibt, dass es einen extrem hohen NC darauf gab. Und ich wusste es einfach nicht. Also ich wusste, dass ich da nicht sofort anfangen kann. Und dann war auch sicherlich der Gedanke, dass das Englisch zu verbessern auch noch ein Punkt war. Also ich würde schon sagen, ja, ich wollte auch raus. Mhm. Ja. Also ich wollte auch raus. Also das war schon so ein Wunsch dabei. Ja.
Das war dann ein knappes Jahr. In dieser Zeit hast du natürlich viel darüber nachgedacht. Was kommt denn jetzt danach? Und so wie ich das verstanden habe, war die Freundin deines Bruders, die hat bereits Kommunikationswissenschaft studiert.
Die Ex-Freundin meines damaligen Freundes.
Die Ex-Freundin deines damaligen Freundes. Jetzt ist es aber, wir steigen tief ein. Also die hat auf jeden Fall Kurve studiert. Und so hast du überhaupt das erste Mal von diesem Fach gehört.
Ja, das stimmt.
Hat das sofort was mit dir gemacht oder wuchs das so ganz langsam?
Also mein ursprüngliches Ziel war ja, Psychologie zu studieren.
Es ist nicht so weit weg.
Und eigentlich hatte ich, wie damals viele andere auch, ich wollte in die Werbung. Ich fand die Werbung toll. Und in Mannheim war es dann so gewesen, dass man den UMC umgehen konnte, indem man sich in die Soziologie eingeschrieben hat. Und im zweiten Semester war es in der Regel so, weil die ersten Veranstaltungen identisch waren, konnte man sich dann von der Soziologie in die Psychologie umschreiben. Weil im ersten Semester war im Wesentlichen Sozialpsychologie. Das war unproblematisch, sich dann umzuschreiben. Als ich das Studium aufgenommen hatte, wurde aber in Mannheim der erste Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie-Lehrstuhl eingerichtet. Und es gab zur damaligen Zeit eine unglaubliche Schwemme an klinischen Psychologen. Die waren ja alle für die Klinik ausgebildet.
Hast du in Mannheim angefangen zu studieren?
Mhm. Habe in Mannheim Soziologie angefangen zu studieren.
Okay.
Und es gab eigentlich zu viel Psychologen, die im klinischen Bereich ausgebildet wurden. Und der ganze Bereich, was wir heute so kennen, Organisationspsychologie, Industriepsychologie, wie immer das heißt, das gab's damals in Deutschland noch nicht. Und Mannheim hatte den ersten Lehrstuhl. Und dann war es so, dass in dem Folgesemester, also in meinem zweiten, kamen die ganzen Psychologen, die an anderen Universitäten in Deutschland studiert haben und in diesem Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie-Lehrstuhl eine Perspektive gesehen haben, wenn sie da nach Mannheim wechseln. Und dann sind wir Soziologen nicht mehr untergekommen, dann waren die Plätze mit den Psychologen belegt. Und dann war die Frage, machst du es noch ein Semester weiter? Und gehst das Risiko ein, dass es dann wieder nicht klappt? Und dann habe ich mit einer damaligen Kommilitonin, haben wir geguckt, was gibt es denn in Deutschland so. Und dann wusste ich ja, ich komme aus so einer Kaufmannsfamilie, also mein Vater war Kaufmann. Und dann habe ich geguckt, okay, wo finde ich denn so eine Kombination, dass du also was mit BWL machst, weil ich ja die Werbung da ein bisschen im Blick hatte, Covi, und ich habe schon immer mich für Kunst und Kunstgeschichte interessiert. Und das gab es nur in Essen. Also es gab diese Kombination wirklich nur in Essen.
Und das war dann die Kommunikationswissenschaft, die Kunstwissenschaft und damals Marketing.
Und Marketing, genau, so hieß es. Ja, also es war so eine Rumpf-BWL, würde man wahrscheinlich sagen. Genau, und das war, und dann bin ich damals mit der Kommilitonin, sind wir hier zusammen hingefahren, haben ein paar Sprechstunden gehabt, aus denen ich, glaube ich, genauso verwirrt rausgegangen bin, wie ich reingegangen bin, weil ich irgendwie nicht richtig viel verstanden hatte. Aber es war klar, das wird's. Und dann.
Ist die auch mitgekommen?
Ja.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja. Wir haben 10 Jahre lang zusammen gewohnt.
In der WG?
Ja.
Ach. Das heißt, du bist nach Essen gekommen, hast studiert, und wie es so weiterging, das werden wir dann wiederum im weiteren Verlauf erleben. Du warst damals eine junge Studentin, jetzt bist du schon seit vielen Jahren in einer ganz anderen Funktion an der Uni tätig und blickst auf junge Studierende. Wie haben die sich verändert?
Ich glaube, es haben sich nicht nur die Studierenden verändert, sondern es haben sich die Strukturen des Studiums verändert. Und das macht auch was mit Studierenden. 2006, 2007 sind ja unsere, du hast ja vorhin gefragt, ob ich den Magister lieber machen würde oder den Master. Mhm. 2006 sind die Studiengänge modularisiert worden. Das heißt, es gab neue Strukturen für das Studium. Und diese Strukturen haben auch meines Erachtens Studium sehr stark verändert. Damals war der Anspruch, dass Studierende schneller fertig werden, damals war das Wort war Employability, ja, also die Studierenden müssen an den Hochschulen berufsfähiger gemacht werden. Man muss ihnen der Bachelor sollte ein Zwischenabschluss sein, es war ja unsere Zwischenprüfung früher, wo ja schon einige ausgestiegen sind, die dann aber keinen akademischen Abschluss hatten. Der Bachelor sollte also den Studenten, die irgendwann mal für sich entscheiden, sie wollen nicht bis zum Schluss studieren, denen die Möglichkeit geben, vorher einen Hochschulabschluss in der Tasche zu haben. Man hat
alles gute Ideen.
Alles gute Ideen, aber ich glaube, dass sie nicht so sinnvoll umgesetzt wurden. Denn Universitäten bilden einfach anders aus als berufsorientierte Ausbildung. Das ist einfach so.
Also die klassisch duale Ausbildung.
Die klassisch duale Ausbildung oder auch was Fachhochschulen jetzt auch immer mehr machen. Und das sieht man ja. Also es gab einen Boom an Fachhochschulen auch in Deutschland, und die werden ja auch sehr gut nachgefragt. Aber sie vermitteln einfach auch andere Kompetenzen. Das ist einfach so. Und dann muss man, glaube ich, auch für sich entscheiden, was einem vielleicht mehr liegt oder weniger gut liegt. Und dadurch ist der Studiengang sehr durchstrukturiert worden. Und er ist nicht nur stärker durchstrukturiert worden, sondern es hat einen viel stärkeren Leistungsbezug gegeben. Also bei uns war das früher so, wir haben die erste Klausur geschrieben, dafür hat man auch eine Note bekommen, um sich mal so zu positionieren, man konnte durchfallen. Und dann hat man Hausarbeiten geschrieben, da hat man auch Rückmeldungen bekommen. Aber es war nicht so, dass sozusagen die erste Leistung, die ich an der Hochschule oder an der Uni absolviere, sofort mit der Note in mein Zeugnis ging. Das heißt, wir hatten Phasen des Experimentierens. Mhm. Wir haben ausprobieren können und wir haben sagen können, das, gut, das war jetzt ein Schuss in den Ofen, das hat nicht funktioniert. Wir mussten zu den Lehrenden gehen und mussten da unsere Noten abholen. Das heißt, wir waren zwangsläufig auch gezwungen, ja, mit den Lehrenden darüber zu reden, mhm. ja. Wenn man das Heft aufgeschlagen hat und er sagte, ja, nun war eine 3, ja, dann mhm. war man zwangsläufig auch in einem Gespräch und hat auch erfahren, ja, wenn man das wollte, was kann man besser machen, ja, was entsprach noch nicht. Und das ist heute anders. Heute werden die Noten in ein Online-System eingegeben. Die Studierenden müssen gar nicht mehr kommen, um mhm. noch eine andere Rückmeldung als die Note zu bekommen. Und das hat Studium verändert.
Aber Sie können sich ganz hervorragend online-mäßig beschweren.
Oh ja, das auch. Ja, 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 es gibt immer solche und solche. Aber
aber es stimmt, die Sache mit dem Experiment, ich bin eingestiegen mit genau deiner Kombination Germanistik, Kommunikationswissenschaft, Kunstwissenschaft und Marketing.
Ach, das wusste ich nicht, wir haben exakt dasselbe studiert.
Ja, aber nur 2 Semester. Weil ich habe dann gemerkt, beim Thema Marketing, es ging direkt los mit einer sehr kaufmännischen, sehr mathematischen Geschichte. Und da war
Statistik
ich,
war, glaube ich.
Das war Statistik als erstes. Und damit war ich sofort raus. Also ich hatte da wirklich beim ersten Mal davor sitzen, ich dachte, es hat mit Werbung zu tun. So ein bisschen der gleiche Ansatz. Um festzustellen, nein, es hat mit Mathematik zu tun. Und ich habe ja nicht umsonst eine Geisteswissenschaft gewählt, weil ich mit Mathematik in der Schule schon ein sehr konträres Verhältnis hatte. Und dann habe ich es abgewählt und Germanistik gewählt. So viel zum Experimentieren. Und das hat mir gut getan. Mhm. Also sowohl die Freiheit als auch das Fach selbst. Also ja. Es hat mir viel mehr Spaß gemacht.
Ja. Und da hatte ich einen großen Vorteil. Ich hatte die Statistik in der Soziologie in Mannheim gemacht. Und damals war der Prof zur Lippe hieß der, glaube ich. Kennst du noch,
ne? Weißt du noch? In Essen?
In Essen.
Weiß ich nicht mehr.
Ich kam mit dem Schein und dann guckte der nur auf die Universität und sagte, Statistik in Mannheim, selbstverständlich akzeptieren wir das. Ach. Somit musste ich das in Essen.
So einen hohen Status hatte Mannheim. Ja, dann warst du mir natürlich schon von Mannheim ein voraus. Aber du hast es ja trotzdem geleistet. Und ich habe dann am Ende auf Germanistik umgesattelt und ja. war dann da auch wirklich mehr als zufrieden. Hatte aber genau die Möglichkeiten zu experimentieren, auch innerhalb der Semester. Ja. Und wir hatten auch mehr Zeiten, mehr Freiheiten. Wir konnten freier hin und her schieben. Was ich dann später gemerkt habe, als ich dann bei mir in der Agentur Praktikumsplätze vergeben habe und gemerkt habe, wie schwer das vielen Studierenden fällt, im Semester mal eine Zeit lang ein Praktikum zu machen.
Ja, also ich glaube, die Situation der Studierenden hat sich nicht nur an der Hochschule verändert, sondern auch die gesamte Lebenspraxis hat sich verändert. Mhm. Also es sind relativ viele Studierende, die wirklich viel arbeiten nebenher. Ich glaube, dass bei vielen Studierenden der Lebensstandard auch gar nicht so schlecht ist. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind auch mit, das klingt jetzt wirklich völlig altbacken, aber also wenn ich an meine Bude denke, das war wirklich die war zu Teil auch eine ziemlich abgerockte Bude gewesen. So. Das ist heute, glaube ich, auch nicht mehr so gefragt. Also,
passt zur Musik aus England.
Nein, aber ich glaube, dass heute viele Studierende leben weiter zu Hause. Man muss aber auch sagen, es hat sich auch viel verändert. Also wir haben damals für 300 Euro habe ich leben können, ja, mit einer Miete, die völlig akzeptabel war. Und das hat sich wirklich verändert. Die Fixkosten sind, glaube ich, deutlich höher geworden, mhm, was Studierende heute einfach aus der Tasche bringen müssen. Ne?
Wir haben vor 2 oder 3 Folgen, ich weiß es jetzt gar nicht, eine Fachfrau gehabt, die sich mit dem Thema beschäftigt. Judith Strücker, wie wechselt man eigentlich von der Schule in ein Studium? Wo findet man einen Studienplatz oder macht man eine Ausbildung? Also wie funktioniert eigentlich dieser Wechsel? Und das war auch eine ganz interessante Folge, diesen Input mal zu kriegen, welche Rolle spielen junge Menschen, diese Veränderung, wie anders sind junge Leute heute, welche Erwartungshaltung haben umgekehrt auch Unternehmen und wie oft passt es und wie oft passt es auch nicht. Letztlich merkst du es ja auch, denn da kommen neue Studierende zu Beginn des Semesters rein und mitunter wundert man sich wahrscheinlich. Und manchmal ist man auch hoch erfreut. Ja. Das ist, ich glaube, dass die Breite ist so üppig, wie man sich das nur vorstellen kann. Ja. Du bist seit 2021 Kustodin des Instituts für COWI, also Kommunikationswissenschaft. Als ich Kustodin das erste Mal gehört habe, wusste ich wirklich nicht, was es heißt. Ein bisschen weiß ich es jetzt. Der Kustor ist der Bewahrer des Wissens. Wie schön.
Ja, schön.
Aber was genau ist es jetzt? Du bist die Kustodin in der COWI.
Ja.
Was heißt das?
Ja, ja. Im Grunde, man könnte auch sagen, so ein bisschen das Mädchen für alles vielleicht auch. Also,
ach, das ist ja einfach.
Man macht eigentlich, man führt mit der fachlichen Direktorin die Geschäfte des Instituts. So, also in anderen Instituten heißt es Geschäftsführerin. So. Das heißt, man ist dafür zuständig, dass die Lehre am Institut funktioniert. Also da muss man sich ja immer abstimmen und klären, dass der Studienverlaufsplan auch korrekt angeboten wird. Das heißt, da muss man Lehrkonferenzen organisieren und muss darüber reden, wer bietet was an und wie passt das zusammen. Das ist das eine. Man muss schauen, dass die Finanzen des Instituts akzeptabel sind, also dass wir ein kleines Puffer haben, dass alle ihre Gelder bekommen, dass man sozusagen die Sachen finanzieren kann, die man finanzieren möchte. Man ist für die Qualitätskontrolle der Studiengänge zuständig. Mhm. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass zum einen Studiengänge mit den Fachwissenschaftlern natürlich weiterentwickelt werden. Das heißt, auch da mache ich Entwürfe oder Vorschläge, in welche Richtung könnte sich was weiterentwickeln. Und das ist heute an Hochschulen ein großes Thema geworden. Also wir akkreditieren ja Studiengänge. Nun sind wir eine systemakkreditierte Hochschule. Das heißt, die Studiengänge werden innerhalb der Hochschule akkreditiert. Und da müssen wir in regelmäßigen Abständen Qualitätskonferenzen durchlaufen. Wir müssen Reakkreditierungen machen. Dann verändert sich was in den Ordnungen. Dann muss das wieder angeglichen werden. Also das ist schon sehr, sehr breit.
Das klingt ehrlich gesagt auch sehr politisch, organisationsstark, formal.
Auch, das ist es auch.
Aber ist es kreativ?
Ja, es ist auch kreativ. Also sozusagen immer wieder zu schauen, was kann man an Studiengängen auch verändern, ne? Welche neue Bereiche kann man mit reinnehmen. Also wir kennen uns ja zum Beispiel über das Modul, über das Praxismodul, weil ich da die Modulbeauftragte bin und ich finde, das ist total schön und kreativ, auch immer wieder Leute von außerhalb der Hochschule reinzuholen und dann gemeinsam neue Dinge zu entwickeln, also mit dem, was die Personen mit reinbringen und zu schauen, wie kann man das wieder in einem Studiengang vernetzen, also was wir jetzt auch mit dem Hochschulradio machen zum Beispiel, finde ich, das ist für mich schon auch eine Vorstellung von Kreativität und dann habe ich ja immer noch den Teil an Forschung und den Teil an Lehre, also mangelnde, also unkreativ finde ich es gar nicht. Nee.
Das klingt schon abwechslungsreich. Und weil du die Forschung angesprochen hast, du verwaltest und digitalisierst den Nachlass von Gerold Ungeheuer. Wer jetzt nicht aus der Essener COWI kommt, der wird den wahrscheinlich erstmal nicht kennen, diesen Mann. Ich habe nachgesehen, der ist mit 52 schon gestorben, ja. Sehr jung, war ein deutscher Kommunikationswissenschaftler, Phonetiker und Sprachwissenschaftler. Und was heißt das? Du verwaltest seinen Nachlass. Wie kommt Karin Kolb an den Nachlass von Gerold Ungeheuer und was ist überhaupt ein Nachlass?
Also für die Essener Kommunikationsforschung muss man ja sagen, dass sie sozusagen eine Nachfolgeinstitution von einer Kommunikationsforschung ist, die sich in den 50er Jahren an der Universität in Bonn gegründet hat. Und zwar damals aus so einem phonetischen Institut heraus. Das zeigt auch, dass die Essener COWI eben andere Traditionslinien hat als die Massenkommunikationsforschung, die ja per se eigentlich aus der Zeitungskunde, aus der Publizistik kommt, also schon immer sich mit Massenkommunikation beschäftigt hat. Und in Essen ist es so, dass es, man könnte schon sagen, eine Folgeeinrichtung der Bonner Kommunikationsforschung insofern war, dass mit dem Tod von Gerold Ungeheuer in Bonn diese Art der Kommunikationsforschung in Bonn nicht mehr für die Zukunft gesichert war. Und dann gab es zwischen damals Fachvertretern aus der Sprachwissenschaft, nämlich der Linguistik, und Fachvertretern aus Bonn gab es Pläne, diese Art der Kommunikationsforschung, die also per se aus der interpersonalen Kommunikationsforschung kam, in Essen zu etablieren. Und derjenige, der das in Bonn maßgeblich vorangetrieben hatte, war Gerold Ungeheuer. Und einer seiner Schüler, oder eigentlich zwei, die dort am Institut gearbeitet haben, waren dann die ersten Fachvertreter in Essen gewesen.
Nämlich?
Schmitz und Krallmann.
Tatsächlich? Mhm. Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Das sind Professoren, die haben wir ja tatsächlich mitbekommen.
Ja, bei denen haben wir studiert. Mhm. Ne? Und Schmitz hat nach dem, noch im Todesjahr von Gerold Ungeheuer, nur den wissenschaftlichen Nachlass sortiert und katalogisiert und einfach erstmal gesichtet und gesammelt in Boxen.
Nachlass ist wirklich
Nachlass
Kisten
ist sozusagen
mit Zetteln drin,
das, was,
Aufzeichnung.
Genau, Nachlass ist, das sind sozusagen die Artefakte, die Ungeheuer, und der Tod kam völlig überraschend.
Der hat einen Herzinfarkt gehabt.
Genau. Mhm. Die sozusagen in seinem Büro lagen, an der Universität, die in den Schubladen lagen, die zu Hause in seinem Arbeitszimmer lagen.
Völlig unsortiert.
Ja und nein, so wie sagen wir mal, wie ein Arbeitsplatz vielleicht sortiert ist. Der hat ja im günstigsten Fall schon eine Struktur.
Mal mehr, mal weniger.
Mhm. Also es gab schon ein bisschen eine Struktur, aber in der Tat eben nicht so, wie wenn man etwas übergibt und sagt, so, ja, das sind meine Projekte von bis. Und das hat damals Professor Schmitz gemacht. Und dieser Nachlass war dann lange bei seiner Witwe. Und da ich mich mit den Traditionslinien der Essener Kowie in meiner Dissertation beschäftigt habe, habe ich dann einen engen Kontakt zu seiner Witwe aufgebaut. Oder wir haben viele Gespräche gemeinsam geführt. Und dann kam der Nachlass irgendwann mal nach Essen. Und dann haben damals Herr Lünhoff und ich sozusagen diesen Nachlass übernommen. Und Professor Lünhoff. Und dann habe ich angefangen mit der Digitalisierung des Nachlasses und habe sozusagen auch jetzt, es gibt Radiomitschnitte zum Beispiel von Ungeheuer, wo er ja Features eingesprochen hat. Mhm. Die sind noch nicht digitalisiert, umfangreich digitalisiert, gesichtet. Und
der ist 82 gestorben, also das heißt, es sind auch noch relativ gute Aufnahmen.
Ja, sind die.
Wie viel ist das? Was sind das, 5 Kisten oder ist das ein ganzer Raum voll?
Nee, also es ist kein ganzer Raum voll. Es ist so ein Schrank mit 2 Türen und da sind die Mappen drin. Also auch nicht seine Bücher. Also da hätte man ja noch viel mehr machen können. Das sind sozusagen die schriftlichen Dokumente, die er für sich aufgehoben hat und die eben noch irgendwo im Büro lagen.
Hast du schon alles durchgesehen? Also jeden einzelnen Zettel?
Ich glaube, ich habe jeden einzelnen Zettel in der Hand gehabt, ja. Das ist bei einem Schrank mit 2 Türen schon ausreichend viel.
Das klingt viel.
Nicht so viel.
Nicht unübersichtlich viel, aber machbar. Sagen wir mal, es klingt machbar. Ja. Dennoch ist es schon eine ziemliche Aufgabe. Was war denn das für ein Gefühl von diesem Mann, der die Kommunikationswissenschaft ja maßgeblich angeschoben hat? Diese Unterlagen, diese authentischen Stücke, das ist ja wie eine Unterschrift von einem großen Star, den man dann plötzlich vor sich hat.
Das ist schon ein schönes Gefühl, auch ein besonderes Gefühl. Also weil man ja irgendwie, diese Handschrift wird einem, er hat auch noch viel handschriftlich gemacht, die wird einem ja auch irgendwann mal vertraut. Also das ist, ich würde die heute, wenn du mir 3 Handschriften vorlegst, würde ich, glaube ich mal, die von Ungeheuer rausdeuten können. Also man bekommt schon eine besondere Bindung hin. Und man erlebt auch noch mal sein eigenes Fach auch anders. Also für mich war es, dass ich mich mit der Geschichte der Essener Kowie auseinandergesetzt habe, war auch so eine eigene Frage, weil ich immer, es war schon klar, dass wir andere Traditionslinien haben und dass wir auch ein anderes Curriculum haben als Münster oder so. Aber so richtig durchblickt hatte ich das nicht. Mhm. Also, und insofern war das schon interessant, dass auch Ich habe ja auch über die Interviews damals mit Professor Schmitz, mit Professor Krallmann und auch Reicherts, die ja alle auch aus dieser Entwicklung was haben erzählen können. Und dann hast du dann so ein Manuskript für eine Vorlesung da liegen, aus der auch später eben der ein oder andere Lehrende ja auch mal was rausgenommen hat. Das ist schon schön. Also das ist schon ein interessantes Gefühl.
Du hast ja mit seiner Frau gesprochen. Lebt die noch?
Heute nicht mehr, nee.
Habt ihr über diese Übergabe des Nachlasses hinaus Kontakt gehabt?
Ja.
Das klingt nach einem freundschaftlichen Verhältnis.
Na, das vielleicht nicht, aber nach einem, ich glaube, sie war sehr daran interessiert, was aus dem, was ihr Mann da in Bonn maßgeblich mitentwickelt hat, wird. Das war, glaube ich, das war schon ein großes Interesse von ihr.
Spielt Gerold Ungeheuer in der Kommunikationswissenschaft bundesweit eine große Rolle? Also letztens ist Habermas gestorben, da hat ganz Deutschland von gesprochen, oder sagen wir mal so der akademische Teil. Ich weiß nicht, wie
Alexander
stark.
Alexander Kluge. Nee, also das ist sicherlich Ich glaube, dass der Ansatz, Ungeheuer hatte eine unheimlich hohe Reputation im Bereich der Phonetik. Aber in der Kommunikationswissenschaft hat er in der Form nicht reüssiert, könnte man sagen. Das lag
sicher, heißt?
Ja, hat er die Anerkennung nicht bekommen. Mhm. So. Das lag sicherlich auch daran, dass die Massenkommunikationswissenschaftler auch untereinander anders vernetzt waren und auch mit diesem Ansatz nichts anfangen konnten. Das ist bis heute so, wenn du in das Selbstverständnispapier der Fachgesellschaft für Kommunikationswissenschaft gehst, die heißt DGPUK, Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, dann gibt es in dem aktuellen Fachverständnis, fangen sie so langsam an, die interpersonale Kommunikation als zu ihrem Gegenstandsbereich zu rechnen. Aber sie haben massive Schwierigkeiten, sich mit der interpersonalen Kommunikation auseinanderzusetzen. Also das passt nicht in ihre Traditionslinie. Das heißt, sie untersuchen Massenmedien. Das kippt jetzt ein bisschen dadurch, dass durch die sozialen Medien diese klassische Trennung zwischen interpersonaler Kommunikation auf der einen Seite und Massenkommunikation auf der anderen Seite nicht mehr so rigide aufrechtzuhalten ist. Aber dann interessiert auch wieder nur die interpersonale Kommunikation, wenn sie in irgendeiner Weise wieder medial vermittelt ist.
Ja.
Also da sind auch in der Fachgesellschaft sehr, sehr harte Diskussionen geführt worden, inwiefern man diesen Gegenstandsbereich auf- oder öffnen will, weil sie einfach immer sagen, das ist unser Gegenstandsbereich. Und in Essen ist ja immer anders argumentiert worden. Wir haben ja immer gesagt, war grundlegend, dass sozusagen erstmal sozusagen die Komplexität oder überhaupt die interpersonale Kommunikation, die ja auch, ich meine, das Erste, was wir machen, ist ja die interpersonale Kommunikation.
Naja, das, was wir gerade machen, ne?
Ja, und das, was uns im Wesentlichen ja auch vom subhumanen Bereich unterscheidet. Ja?
Von
und
welchem Bereich?
Von dem Nichtmenschlichen, also von den Tieren, ja.
Ja.
Und
subhumaner Bereich.
Und insofern ist das. War das immer ein Ansatzpunkt zu sagen, ja, also das kann nicht Gegenstand sein. Ja, das kann nicht Gegenstand sein, wenn man sich mit kommunikativen Phänomenen beschäftigt. Und Gerold Ungeheuer war auch einer der ersten, der zum Beispiel das nachrichtentechnische Modell ganz fundamental kritisiert hat in Deutschland. Was noch viele Jahre dieses nachrichtentechnische Sender-Empfängermodell, was ja noch, also bis heute noch eine Grundlage ist vieler massenmedialer Modelle der Kommunikation, auch wenn jetzt viele Variablen dazugekommen sind, wo er einfach ganz früh gesagt hat, das kann nicht das Urmodell für die Kommunikation sein, weil es vieles nicht abbildet.
Steigen wir mal nicht zu tief ein in den Ungeheuer. Aber als wir auch im Vorgespräch über diesen Wissenschaftler gesprochen haben, hast du in dem Zusammenhang vom Zwang zu denkfreiem Sprechen gesprochen. Dabei ging es um, ja, das ist was, Es tauchte auf. Und es ging dabei um Begriffe, die in der Wirtschaft häufig genutzt werden. Also Worte, die, von denen ich sage, das sind einfach nur noch Blasen und Hüllen. Also Purpose, Agilität, Innovation, ja. Transformation.
Ja. Ah, okay.
Aufgeblasene Worte, die furchtbar wichtig klingen und ja. ständig genutzt werden.
Ja.
Bei denen aber am Ende doch alle einnicken. Und trotzdem sind es Begriffe, die inflationär häufig genutzt werden.
Mhm.
Ab wann wird eigentlich unsere Unternehmenssprache zu heißer Luft?
Puh. Das ist eine schwere Frage, ob ich ab wann beantworten kann, ab wann das wird.
Aber zum Teil wird sie es. Das sind Beispiele.
Sie wird es, klar. Also sagen wir mal so, ich glaube, wenn es keine gelebte Praxis mehr ist, ja? Also wenn ich von Teilhabe spreche, wenn ich von Partizipationsprozesse spreche, wenn ich von Anerkennung spreche, aber tatsächlich das wirklich Worthülsen sind und ich in den Praktiken das nicht wiederfinde. Das ist, glaube ich, da fängt es an zu kippen und das merken Menschen sehr schnell. Ob jemand, also es gibt so viele Sätze, die mittlerweile mit vielen Dank für diese Wertschätzung anfangen, sowas, wo man also wirklich schon so ein Bullshit-Bingo ausspielen kann irgendwie. Und ich denke, dass Menschen sehr, sehr schnell merken, wenn die Praktiken nicht mit der Sprache übereinstimmen. Oder wenn das so Alibi-Wörter für irgendetwas werden. Also wann das genau stattfindet, das kann ich natürlich nicht sagen, aber da darf man die Hörer oder die Menschen, zu denen man das sagt, auch in ihren Kompetenzen nicht unterschätzen.
Wie schaffe ich es denn, diese Begriffe nicht zu benutzen? Dafür muss ich ja erstmal wissen, dass es sie gibt.
Man muss wissen. Ich glaube, das wäre auch so ein Punkt. Ne? Man muss vielleicht auch mal wirklich versuchen nachzuvollziehen, für was standen diese Worte vielleicht auch mal. Denn es ist ja häufig so, dass diese Worte gar nicht neu sind. Ja, also Wertschätzung zum Beispiel ist ja was wir durchaus auch noch schon vor Jahrzehnten, das Wort ist ja kein neues Wort. Und plötzlich kriegt es ein bestimmtes Wording. Plötzlich wird es in bestimmten Kontexten verwendet. Und dann verändert sich ja sozusagen durch dieses inflationäre Gebrauchen, wird das wie abgenudelt und alle fangen an, jetzt nicht schon.
Und das gibt's ja irgendwie zuhauf. Nachhaltig ist auch so ein Wort. Alles ist plötzlich nachhaltig.
Alles ist plötzlich nachhaltig.
Und jede neue Zahnbürste ist innovativ. Also es wird natürlich langweilig, obwohl der Begriff ja grundsätzlich gut ist.
Es gibt so Hochworte, also oder Hochwertworte. Eine Zeit lang war das auch bei Stellenausschreibungen kreativ. Ich meine, wer in Gottes Namen will nicht kreativ sein? Ja, also das ist so, ich würde auch nicht sagen, ich suche einen Job, wo ich unkreativ. Also wenn du mich vorhin gefragt hast, ist das denn kreativ? Natürlich würde ich sagen, selbstverständlich ist das kreativ. Ja,
ganz
also
bestimmt.
Kein Mensch will unkreativ sein. Mhm. Ja? Und wenn es nur im Kleinen ist, muss ja nicht jeder ein Bild malen.
Aber ich weiß nicht. Aber du hast recht, ich habe meine Steuerberaterin mal gefragt, ob das nicht irgendwie ein echt ziemlich unkreativer Job ist. Und die war entrüstet, weil es ist hochkreativ, was ich wiederum sehr interessant fand. Also der Begriff der Kreativität ist natürlich sehr dehnbar.
Aber man will nicht unkreativ sein, ja?
Also ja,
jeder beansprucht natürlich für sich, ein gewissen Kreativitätspotenzial auch zu haben. Und wenn ich bei der Stellenbeschreibung sage, derjenige soll kreativ sein, ja, dann ist das so, das muss da rein, ja? Und natürlich will keiner nicht kreativ sein.
Aber wir waren ja bei diesen Buzzwords, also diese Begrifflichkeiten, die natürlich häufig genutzt werden, weil sie Kompetenz suggerieren, weil sie eine Fachlichkeit abbilden, weil sie halt irgendwie wichtig klingen. Das ist doch auch eine Krankheit, in solchen Hüllen zu sprechen.
Na, es ist, glaube ich, manchmal auch dieses in Sprachspielen sprechen, sich also einfach bestimmten Sprachspielen zuzuordnen. Ja, also ich bin erfahren in Management-Theorien oder ich habe eine Weiterbildung in Mitarbeiterführung gemacht. Also man signalisiert ja dann auch anderen, ne, dadurch, ja, dass man zu einem bestimmten Sprachspiel dazugehört, ja, also zu einer bestimmten Gruppe, die bestimmte Ziele verfolgt.
Das wird elitär.
Ob es elitär ist, weiß ich gar nicht, aber es ist am vermeintlichen Zahn der Zeit vielleicht so, ja. Mhm. Also ne, man hat elitär, das würde ich eher bei anderen, also elitär ist es, glaube ich, gar nicht so sehr. Elitär wäre es wieder eher, das alles zu hinterfragen, ja. Dann würde man sagen, ja, hör mal, was sind das sind doch alles Passwörter. Mhm. Ja, das sind doch alles Luftnummern.
Was ich merke, ist, wenn Studierende Artikel verfassen sollen, das ist ja auch ein Seminar, das wir initiiert haben, wie schwer es denen mitunter fällt, wirklich konkret zu sein. Also eine Begrifflichkeit, die allgemeingültiger ist, ist natürlich weiter. Die fasst mehr ein. Die ist quasi vielleicht richtiger, weil sie halt mehr impliziert. Je konkreter ich werde, umso angreifbarer werde ich natürlich. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Buzzwords, die wir gerade ja nur im Ansatz aufgeführt haben, davon gibt es ja Tausende, dass die vor allem die Sorge vor dem Konkreten nehmen. Ich werde halt nicht mehr so angreifbar. Vielleicht gerade, weil es so schwurbelig ist. Also je schwurbeliger, desto mehr denken die Leute, was soll das jetzt? Aber vielleicht war es besonders wichtig.
Mhm. Nun würde man wahrscheinlich sagen, in der Alltagssprache sind wir sowieso, wir machen ja in der Alltagssprache keine Definitionen von Begriffen, ne? So, sondern das ist ja genau das, was die Alltagssprache von der Wissenschaftssprache unterscheidet. In der Wissenschaftssprache oder wenn ich eine Terminologie aufbaue, dann mache ich das ja so, dass ich quasi mit all meinen Termini genau festlege, was damit gemeint ist. Mhm. Das heißt, die sind total kontextfrei, könnte man sagen. Mhm. Ja? Also wenn ich den Kommunikationsbegriff bei Luhmann mir anschaue, dann ist das einer, der ist immer gleich. Ja? Der ist bei Luhmann immer gleich. So. Wenn es gut richtig ist, und das ist so bei Luhmann. Mhm. So. Und in der Alltagssprache kennen wir ja gar keine Definition. Das heißt, viele Worte bekommen ja sozusagen ihre konkrete Bedeutung erst durch diese Verwendungsweise, die man hat oder in der man es einbettet. Und deswegen verlieren eben genau diese Worte, die solche Buzzworte sind, tatsächlich auch ihre eindeutige Bedeutung, weil sie für alles und jedes eingesetzt werden. Und zum Schluss weiß keiner mehr, was ist denn jetzt eigentlich noch Wertschöpfung? Was ist das eigentlich noch?
Aber es sind doch dann wirklich völlig überflüssige Worte.
Ja, das sind sie.
Ich fände es besonders interessant, jene, die es dann unbedingt sehen wollen, darüber zu informieren. Und die wollen es dann ja mitunter nicht wissen. Also ich schreibe einen Text, eine Werbung, einen Slogan und dann müssen plötzlich diese Worte daran auftauchen. Und meine Empfehlung wäre, nein, tu es nicht. Aber die Stelle darüber sagt dann, doch, das klingt wichtig, ja. Das bleibt drin.
Ja.
Wie bedauerlich.
Ja, das ist aber... Das ist so. Also das ist, glaube ich, auch also für jeden, der Texte schreibt, auch bei wenn man Anträge schreibt in der Forschung, gibt es auch diese Worte, die da einfach auftauchen müssen.
Du bist seit 20 Jahren bei Soroptimist International. Ich muss jedes Mal gucken, wie es ausgesprochen wird. Ich kannte es vorher gar nicht. Mhm. Aber es ist eine weltweite Serviceorganisation für berufstätige Frauen, die sich gesellschaftlich engagiert. Und 4 Jahre warst du Präsidentin. Das ist schon echt eine große Nummer. Wie gesagt, mir war das vorher nicht so bewusst. Sorores Optimae, die besten Schwestern. Mhm. Wie nett, das fand ich wiederum also beinahe niedlich. Ein Frauen-Service-Club. Du hast im Vorgespräch gesagt, das ist ein bisschen sowas wie Rotaria, aber für Frauen und mit einer bestimmten Ausrichtung.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen und was machst du da?
Eine Soroptimistin wird man nur über Empfehlungen. Das heißt, ich habe in Studiumszeiten habe ich lange als studentische Hilfskraft in einer Galerie gearbeitet und auch darüber hinaus. Und die Galeristin war so Optimistin. Und insofern waren auch bei den Eröffnungen viele Clubschwestern gewesen. So. Und dann gab es so erste Kontakte und irgendwann hat irgendeine Clubschwester gesagt, wäre die Karin nicht was für unseren Club. Und dann muss man so bestimmte Rituale durchlaufen.
Oh, und jetzt wird's
nein,
spannend.
Es gibt ein Reglement für so eine Aufnahme. Das ist, wenn man das zum ersten Mal erlebt, doch ein bisschen merkwürdig. Man muss bestimmte Teilnahmen haben an den Clubabenden.
Keine verrückten Sachen machen.
Nein. Man muss ein Referat halten und und dann entscheidet der Club, ob diese Frau, sind ja nur Frauen, ob die zu den restlichen Clubschwestern passt. Und dann gibt es so ein Aufnahmeritual und dann wird man aufgenommen. Und dann ist man, wenn man nicht irgendwann wieder austritt, ist man so Optimistin. Und damit verpflichtet man sich auch, die Ziele von so Optimist International auch zu vertreten. Das ist bei den Clubschwestern mal mehr, mal weniger. Das hat auch immer was mit Lebensphasen zu tun. Aber wir treffen uns einmal im Monat und wir haben einmal im Monat eine Referentin oder einen Referenten zu einem speziellen Thema. Und das ist eine unheimlich schöne Gemeinschaft. Und es ist aber auch eine Gemeinschaft, die tatsächlich das Ziel hat, konsequent an der Gleichberechtigung aller Geschlechter zu arbeiten.
Und das immer schon, seitdem es das gibt.
Und das immer schon. Das ist sozusagen die Bewegung, das ist in den USA in den 20er Jahren.
Waren 1920er Jahren, genau,
eingerichtet worden. Oder sind die ersten Clubs gegründet worden. Dann war das hier in Deutschland Berlin. Und von Berlin aus ging es dann in andere Bundesländer auch weiter. Tatsächlich Essen ist einer der wirklich alten Clubs. Mhm. Wir feiern in diesem Jahr, glaube ich, 65-jähriges Jubiläum. Mhm. Und das ist schon toll, weil man lernt Frauen aus unterschiedlichen Generationen kennen. Also eben bei den Gründungsclubschwestern, wir haben jetzt nicht mehr viele, eine lebt noch, aber da waren auch Clubschwestern dabei, die haben hat die Währungsreform gemacht. Also das ist schon toll, weil man so viel verschiedene Biografien, weibliche Biografien kennenlernt. Man lernt auch die Brüche in deren Leben kennen, die nach außen immer so glatt aussehen und so geplant. Und dann stellt man fest, gut, da ging auch nicht immer nur nach oben. So. Und das ist schon, das ist eine tolle Gemeinschaft es ist eine Fürsorge füreinander da. So Optimist hat auch einen Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen. Also das ist schon, und die ganze Vereinigung wuppt auch eine ganze Menge Geld für Projekte. Also für mein Leben war das schon ein Gewinn, muss ich sagen.
Bei den Lions ist ja auch so ein Service-Club. Ja. Da gibt es ja zunehmend auch ein Einbringen der Frauen. Das ist ja auch, das war ja lange ein reiner Männerverein und jetzt gibt es zunehmend Lions-Clubs, die Frauen ausdrücklich zulassen. Wie ist denn das bei euch? Lasst ihr die Männer zu?
Nee, noch nicht, aber wir haben ja auch ein bisschen eine andere Ausrichtung. Also Rotaria oder Lions waren ja früher auch vor allen Dingen solche Business-Clubs gewesen, wo auch Geschäfte vor allen Dingen, oder was heißt nicht vor allen Dingen, will er es jetzt, aber auch Geschäfte gemacht wurden so. Und die immer einen karitativen Anspruch auch haben und das ja auch tun. Mhm. Und zwar mit viel Geld. So.
Ja.
Und das ist, also so Optimist ist nicht der einzige Frauen-Service-Club. Es gibt auch noch Sonta, das ist ein Club, der vergleichbar ist. Aber diese Clubs haben sich immer quasi für Gleichberechtigung auch eingesetzt. Also die waren immer auch mit einem politischen Ziel verbunden. Und das unterscheidet schon diese Frauen-Service-Clubs von anderen Service-Clubs, die ursprünglich nur Männer Mitglieder waren. Das heißt, wir haben natürlich immer auch für die Rechte der Frauen mitgekämpft. Also insofern, ich glaube, ich habe mal gehört, in New York gäbe es einen Club, wo auch jetzt ein Mann Mitglied geworden ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich momentan nicht unser Thema. Also wir Und wie alle Serviceclubs, das ist auch nicht so, also man merkt schon, dass sich auch in den Generationen was ändert. Ja, also heute ist durch die Globalisierung, gibt es sowieso meist einen europaübergreifenden Austausch zwischen Frauen. Das war früher ja gar nicht so. Also das, da verändert sich heute schon was. Ne? Oder dass Frauen nicht mehr so an einem Standort verwurzelt sind, wie das ja bei allen anderen auch so ist. Ja, früher war das ja irgendwann mal, hast du nicht alle Nase lang woanders beschäftigt warst. Und das verändert sich heute auch in den beruflichen Biografien. Nun gibt es auf der ganzen Welt Clubs, aber viele wollen sich auch nicht mehr so festlegen. Also insofern, dass auch sowas verändert sich. Aber es ist weiterhin, also wir machen Aktionen Nein gegen Gewalt an Frauen eigentlich jedes Jahr.
Was heißt das, ihr macht Aktionen? Wie sehen solche Aktionen dann aus?
Also wir haben im letzten Jahr haben wir mit dem Grillo-Theater eine Kooperation gehabt. Da war eine junge Regisseurin, die hat ein Stück aufgeführt als Prüfung Tabak. Und Thema dieses Stückes war ein Roman von einer Österreicherin, die über einen realen Femizid geschrieben hat. In Österreich 2022 hat ein ehemaliger Partner seine Frau in einem Tabakladen mit Benzin übergossen und angesteckt und die Tür von außen zugeschlossen. Und das ist literarisch umgesetzt worden und das Grillo hat das mit einer ganz jungen Regisseurin, Lea Oltmann, ganz tolle Frau, hat das inszeniert. Und wir haben dann die Tickets für diesen Abend gekauft und haben sie quasi dann gespendet für das Frauenhaus. Das heißt, es waren auch nur Frauen an diesem Abend in diesem Stück. Es gab danach noch eine Diskussion mit den Schauspielerinnen und mit der Regisseurin. Und das ist so eine Aktion.
War schon ein schweres Thema.
Das war ein schweres Thema, absolut. Aber das ist eben auch
Realität. Ist das Realität. Euer Prinzip?
Nein, es gibt auch After-Work-Partys. Das ist weniger schweres Thema.
Wo es dann ein bisschen leichter zugeht.
Ja. Na ja, natürlich. Mhm. Aber das war jetzt eine Aktion zum Nein gegen Gewalt an Frauentag.
Ja, natürlich sehr wichtig. Und sehr intensiv. Wenn ihr euch jeden Monat seht, das ist schon eine Herausforderung. Vor allen Dingen dann für die Präsidentin, die dafür zuständig ist. Die Referenten jedes Mal.
Nee, die Referenten dafür gibt es tatsächlich, also auch da ist natürlich Teamarbeit mittlerweile. Also Okay. Du hast ja auch alle, die mitarbeiten. Also da gibt es ein Team, was sich um die Referenten kümmert. Und
du warst 4 Jahre Präsidentin, man wird für 4 Jahre gewählt und dann war es das auch. Mhm. Kann man nochmal Präsidentin werden?
Ja, kann man.
War das eine anstrengende Zeit?
Es war eine schöne, anstrengende Zeit, weil damals, als ich Präsidentin wurde, ist meine erste Ehe auseinandergegangen. Und eigentlich macht man das ganz gerne mit einem Partner im Rücken. Und ich fand das damals auch wirklich überwältigend, wie die Clubschwestern da mich mitgetragen haben.
Wie viele sind denn das?
40.
Im Alter von?
Die Jüngsten sind Mitte 30, die Ältesten sind 90.
Oh, das ist hochbetagt. So viel zu den verschiedenen Lebensläufen. Das ist bestimmt interessant. Ja, toll. Es gibt einen Förderpreis, den ihr auslobt, für herausragende Dissertationen. Das fand ich tatsächlich herausragend. Dazu erzähl mir mal was. Das sind ja besondere Dissertationen von besonderen Frauen.
Ja. Die Initialzündung dafür ging von meiner Vorgängerin im Club aus, die gesagt hat, wir müssen, weil wir haben viel Förderung gemacht in Singnetzen, also bei den Kindern und in der allgemeinen Förderung. Aber sagt, wir haben eigentlich gar nicht so eine Elitenförderung. Es ist doch auch was wir machen könnten. Und dann kam die Idee, das mit der Universität Duisburg-Essen zu machen. Und dann, weil auch noch eine weitere Clubschwester in der Fakultät für Geisteswissenschaften ist, war dann relativ schnell klar, dass es die Geisteswissenschaften werden. Und was ich an diesem Preis wirklich besonders finde und deswegen ist das, glaube ich, für uns auch wirklich so eine Herzensangelegenheit, ist, es ist kein Wissenschaftspreis. Also es geht nicht darum, dass die beste aller besten Arbeiten prämiert wird, sondern es geht um Biografien von Frauen. Wer eine Dissertation mit einer bestimmten Note, und es geben nur die zwei besten Noten, können in die Auswahl kommen. Wer eine Dissertation geschrieben hat, hat schon eine herausragende wissenschaftliche Arbeit. Der höchste Abschluss, den man an der Universität machen kann, der hat schon enorm viel geleistet. Aber uns war es eigentlich wichtig, Frauen, und die mussten Frauen zu fördern oder denen den Preis zu geben, die Brüche in ihren Biografien haben. Also die jetzt eben nicht einfach gerade durchgelaufen sind, sondern die Care-Arbeit machen mussten, die schwierige Phase in ihrem Leben hatten, die vielleicht auch mit Krankheiten kämpfen mussten, die mit Krisen kämpfen mussten und die sich aus diesen Situationen herausgearbeitet haben, um ihr Ziel, nämlich diese Dissertation fertig zu machen, die das geleistet haben. Und dann kann es auch egal sein, ob eine Frau 10 Jahre an der Dissertation saß oder ob sie mit 60 abschließt. Mhm. Also
gab es das genauso?
Mit 60 noch nicht, aber schon älteren Datums gab es schon, ja. Und das finde ich, das ist, finde ich, bis heute ein schöner Preis, weil er eben nicht sagt, die Jüngste, die Schnellste, die Schönste, sondern weil es wirklich ein Preis ist für jemand, der dran geblieben ist, trotz Widerstände dran geblieben ist.
Ist vielleicht auch der unperfekte Lebenslauf manchmal der interessantere?
Für mich ja, auf jeden Fall. Ich finde Menschen, die nicht Mainstream sind, also sind die spannenderen. Oder Menschen, die nicht so gläsern sind, ja, wo du sofort denkst, ja, das ist so, das finde ich interessant, wenn man verschiedene, die Facetten von Menschen kennt, die eben auch ungewöhnlich sind, anders sind.
Glaubst du, Unternehmen sehen das auch so?
Also man sagte ja mal so eine Zeit lang, dass gerade in so Führungspositionen vor allen Dingen Personen gesucht werden, die diese Kanten haben, ja, also die zu diesen Kanten stehen und die auch unabhängig sind davon, wie sie bewertet werden oder wie ihr Handeln bewertet wird. Diese Art von Menschen meinte ich jetzt eigentlich nicht. Ja und nein, glaube ich. Also ich denke, wenn man das gut macht, dann braucht man auch Leute, die individuelle Wege gehen, ja, wo man sagt, für bestimmte Positionen ist das bestimmt auch wichtig, dass man Leute hat, die einen eigenen Kopf haben. Und was mein Eindruck ist, denn das ist das, was ich mit den Studierenden ja häufig so erlebe, dass das Studierende denken, ihre Biografie muss so geradlinig sein. Mhm. Und das ist das, was ich aus den Gesprächen mit unseren Absolventen, aber auch mit Personal anhöre. Das wollen sie alle nicht. Also sie wollen keine Abziehbilder haben von Gleichem, sondern sie wollen natürlich, dass Studierende irgendwie ihre eigenen Kompetenzen und auch ihr eigenes Profil schaffen. Und in so einem Profil kann ja auch mal eine Krise was bewirken. Also das ist, glaube ich, schon, was sie heute mehr suchen. Also sie suchen auf jeden Fall selbstständig denkende Menschen. Also die reflektieren, ja, die auch sagen, nee, das gefällt mir nicht. Oder sicherlich alles mit Maß und Ziel, aber das glaube ich schon, ja. Wo dann die Grenzen jeweils liegen, das müssen wahrscheinlich alle selbst für sich entscheiden, aber sie wollen ja, dass die Firma auch vorankommt. Und ich glaube, dann brauchst du auch Leute, die auch mit Krisen gut umgehen können.
Du bist seit vielen Jahren im Netzwerk der Essener KommunikationswissenschaftlerInnen, NEC. Warum investierst du dann neben all dieser Arbeit, von der du jetzt gesprochen hast, als Kustodin, als Mitglied der
Kommission.
Gleichstellungskommission an der Uni, in deinem Verein oder in deinem Club. Und dann kommt noch das obendrauf. Das heißt, auch da engagierst du dich. Das ist ganz schön viel Ehrenamt. Warum ist dir das so wichtig?
Ich glaube schon, dass ich mit der Essener Kommunikationswissenschaft schon sehr verbunden bin. Also für mich war der Wechsel an die damals nach Essen an die Hochschule und dieses Fach schon ein besonderes, weil es für mich auch einen neuen Horizont geöffnet hat. Also ich habe schon in der Kommunikationswissenschaft auch Bereiche kennengelernt, die mir vorher so einfach verschlossen waren. Also eine Art und Weise, sich mit Problemen auseinandersetzen zum Beispiel. Das habe ich weder in der Kunst und in der BWL auch nicht so empfunden. Das habe ich aber in der Kommunikationswissenschaft erfahren. Oder auch im direkten Gespräch mit Lehrenden. Also eine Form von Wertschätzung, wäre es jetzt in diesem Fall, eine Form von Auseinandersetzung mit meinen Problemen, die ich wissenschaftlich bearbeiten wollte. Und zwar, damit meine ich jetzt nicht meine privaten Probleme, sondern Probleme, die sich mir beim Lesen von Texten gestellt haben. Mhm. So. Und das habe ich da wie ich heute immer noch finde, in einer besonderen Art und Weise kennengelernt. Und ich habe auch eine besondere Verbindung dadurch zu diesem Fach bekommen und auch gehalten. Und das zeigt sich, glaube ich, in diesem Neck für mich auch einfach, dass ich auch glaube, dass das ein Riesengewinn ist, was dieses Fach hat. Also dieses Fach ist ja gar nicht mehr so groß, wie es zu unseren Zeiten war. Mhm. Und wir haben einen Alumni-Verein, wo immer noch knapp 300 Mitglieder drin sind. Auch wenn vielleicht alle nicht alle gleich zahlen oder so. Und wenn man da auch mal so ein bisschen hinterherhängen muss. Aber da gibt es auch eine Verbindung. Ja, da gibt es irgendwo noch eine Verbindung, dass es interessiert, dass man drin bleibt. Man kann ja auch rausgehen. Und das passiert nicht. Und ich glaube auch, dass es für den Studiengang von einem immensen Vorteil ist, dass es diese Verbindung gibt zu den Absolventen, zu den Ehemaligen, auch um immer wieder zu erfahren, wie sieht das denn momentan im Berufsleben aus? Denn das können die Lehrenden in dem Umfang ja gar nicht. Und das ist auch nicht deren Ziel. Die müssen sich mit was ganz anderem profilieren. Also diese Verbindung zu halten. Und ich glaube, und davon gibt es eben einige auch in dem Fach und bei den Absolventen, die auch dieses Bedürfnis haben, diese Verbindung zu diesem Fach weiter aufrechtzuerhalten und für die dieses Fach ihnen was ins Leben mitgegeben haben, was sie noch pflegen, was sie noch praktizieren. Und das finde ich ist ein Riesengewinn. Und wenn man das irgendwie weitergeben kann, dann mache ich das gerne.
Ich habe so den Eindruck, dass die Studierenden oftmals diesen Verein gar nicht kennen, den NEC, den Netzwerk Essener Kommunikationswissenschaftler. Ich glaube, die lernen das eher kennen, wenn sie schon fertig sind. Eigentlich auch schade, weil es wäre ja gerade als Studierender oder als Studierende schön zu sehen, wohin treibt es mich eigentlich? Denn mit der Kommunikationswissenschaft als Titel, es klingt interessant, aber was mache ich dann damit? Mhm. Das haben wir vorhin schon kurz angedacht.
Ist auch eine legitime Frage als Student, finde ich.
Ja, sehr. Ja. Wäre es nicht schön, wenn dieser Verein präsenter würde, weil er auch als Ansprechpartner, also die einzelnen Akteure in dem Verein, immerhin 300, wächst es?
Ja.
Ich habe die Frage noch nicht zu Ende gestellt. Es wäre schön, wenn die Studierenden die Möglichkeit hätten, dann quasi Kontakt aufzunehmen nach dem Motto, da ist jemand im Personal, den spreche ich mal an. Da ist jemand beim Fernsehen, den spreche ich mal an.
Wir versuchen das jetzt auch wieder aktiver zu machen. Also es gibt seit Ende letzten Jahres gibt es einen Instagram-Kanal. Und der wird jetzt von zwei Mitgliedern aus dem Vorstand, das sind auch zwei Studierende, wird der sehr intensiv bespielt. Und da haben wir jetzt 155 Follower. Und das sind zu 95% Studierende. Mhm. Und das sind, also der ganze Vorstand ist ja Ehrenamt. Das heißt, das hat Grenzen, was man eben leisten kann. Und immer wieder gibt es auch so Berufsfelderkundungsseminare, aber das muss eben auch bei mir mit reinpassen, dass ich das noch irgendwie mitorganisieren kann. Und wir sind jetzt wieder mit zwei jüngeren Absolventen zusammen, die auch wieder planen, solche kleine Vortragsreihen auch mal zu machen. Und ich meine, jeder Student, wenn er Mitglied ist, kann er sowieso an die Adresslisten, dann kann er auch Leute kontaktieren. Und wir haben einige, also auch wenn du sagst, die meisten kennen es nicht, aber wir haben einige, die über das Netzwerk bis heute, obwohl sie selbst schon wieder Absolventen sind, noch Kontakt haben zu früheren Absolventen, bei denen sie mal ein Praktikum gemacht haben. Mhm. Also das ist sicherlich ein kleiner Kreis, das ist nicht alle. Und das ist auch manchmal nicht so schwierig, die Studierenden. Also, obwohl sie auf der einen Seite beklagen, dass ihnen manchmal das fehlt, ist es auf der anderen Seite schwierig, sie zu motivieren, dahin zu gehen, wenn was angeboten wird. Mhm. Also das ist auch ein bisschen ein Dilemma.
Warum ist das wohl so?
Also zum einen glaube ich, dass es tatsächlich heute dieses, gibt es dafür Credit Points, ja, also ja, krieg ich dafür was, also was sozusagen dokumentiert ist, das ist sicherlich ein Punkt. Und das andere ist das, was du vorhin auch gesagt hast, Studierende sind irgendwie auch rund um die Uhr beschäftigt. Also mit Arbeit und mit Care-Arbeit. Oder ich habe das gesagt. Mhm. Okay. Mit Care, also sind sie auch, ja. Sie arbeiten viel. Und was auch immer mehr kommt, das gab es, glaube ich, zu unserer Zeit nicht so, ist, dass viele Studierende auch Care-Arbeit leisten. Und zwar nicht nur in der Generation nach ihnen, sondern in der Generation vor ihnen. Also dass sie Eltern mitbetreuen, versorgen. Auch das kommt immer häufiger vor. Und für die hat der Tag halt auch noch 24 Stunden.
Ja. Yep. Jetzt bist du dem Fachbereich, den du studiert hast, seit vielen Jahren treu, beschäftigst dich hauptberuflich mit Kommunikation. Und da habe ich mir so überlegt, ein Musiker, der hört Musik anders, wenn er sie einfach nur so hört. Der hört die Akkorde, der hört die Strukturen, der hört die Rhythmen anders als jemand, der mit Musik nicht viel zu tun hat. Ein Fotograf sieht die Welt um sich herum anders. Der hat direkt einen Ausschnitt und sieht die Perspektive und das Licht. Kommunizierst du anders als Menschen, die mit Kommunikation nicht so viel wissenschaftlich zu tun haben?
Das können, glaube ich, nur andere beurteilen. Das kann ich selbst nicht beurteilen. Ich glaube, dass ich vielleicht anders reflektiere. Ob ich das aber immer in die Praxis umsetze, das weiß ich auch nicht. Also ich gucke sicherlich auch auf kommunikative Prozesse anders als jemand, der sich damit nicht beschäftigt. Aber also das ist ja immer so eine Sache, ne? Du kannst dich extra kommunikativ damit beschäftigen, ja? Also indem du drauf guckst, was du tust. Aber natürlich verfolge ich auch mit der Kommunikation bestimmte Ziele, indem ich kommuniziere. Ne? Und sicherlich fließt da vielleicht das ein oder andere ein, aber ob ich jetzt sagen kann, dass es dadurch anders von anderen ist, das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen. Aber ganz getrennt davon ist es sicherlich auch nicht.
Ja, also ein Psychologe wird sicherlich immer gefragt, wenn man mit dem spricht das erste Mal, sag mal, analysierst du mich hier eigentlich gerade?
Ja.
Und das ist so der, was ich dann denke, wenn man mit einem Kommunikationswissenschaftler spricht, ob die Menschen, die mit dir ins Gespräch gehen, nicht quasi beinahe gehemmt sind, im Sinne von, egal was ich sage, die versteht das, die kann das, die analysiert mich vielleicht.
Also ich habe nicht, erstens bin ich nicht 24 Stunden lang sozusagen in diesem Modus, ja. Und ich habe ja die gleichen Probleme. Ja. Also ich habe auch Situationen, wo ich nervös bin und wo ich aufgeregt bin und wo ich mich verhaspel und wo ich dann rausgehe und denke, das hättest du jetzt
ernsthaft? Aber
besser. Ja. Ja. Also insofern ist das, ich glaube, dass man anders drauf guckt. Also dass man vielleicht manchmal andere Dinge sieht, wie jemand, der sich damit nicht so beschäftigt. Aber das ist manchmal wie bei den Schustern, ja. Der eigene Leisten ist manchmal der ungepflegteste. Ja. Also das spielt sicherlich mit rein. Aber es ist nicht so, wie du sagst. Das glaube ich nicht.
Kommt eigentlich manchmal ein Unternehmen auf die Uni zu und möchte Unterstützung, um besser kommunizieren zu können? Passiert das?
Das passiert schon manchmal, ja. Das ist aber häufig auch ein bisschen ein Problem, wie man damit umgeht. Also,
wer ist Mann?
Also es geht manchmal über Umwege. Das heißt, dass Studierende in Unternehmen arbeiten und da gut ankommen, dass dann ein Abteilungsleiter sagt, du schreib doch mal hier als deine Bachelorarbeit oder als deine Masterarbeit mal so ein Kommunikationskonzept für uns. Sowas gibt es zum Beispiel häufiger. Und das ist tatsächlich auch schwierig zu betreuen. Weil erstens ist es häufig so, dass dann die Abteilungsleiter gerne in so eine Arbeit mit reinreden. Mhm. Ne? Was sie da drin stehen haben wollen und was nicht.
Ja, was besonders innovativ zum Beispiel ist.
oder was vielleicht irgendwas nicht so in den Fokus nimmt, was sie eben nicht haben wollen, was da in den Fokus genommen wird. Das heißt, viele machen das deshalb nicht so gerne. Weil sie sagen, also das ist etwas, was ich als Prüfer verantworten muss. Und wenn dann sozusagen eine zweite Instanz dazukommt, die die Ansprüche an diese Arbeit erhebt, dann kann das schon mal zu Kollisionen führen. Das andere ist, dass Unternehmen eine Zeit lang angefragt haben und dann dachten, sie bekommen kostenlos irgendetwas. Mhm. Und das können wir uns auch nicht leisten in dem Umfang, weil wir die Kapazitäten auch dann gar nicht dafür haben.
Könnt ihr Geld dafür nehmen? Also könnt ihr Geld verdienen?
Wir könnten schon sagen, also es gibt auch so Projekte. Also es gab mal mit der Stadt Mülheim zum Beispiel so ein Projekt. Das war dann aber langfristig und dann ging es darum, also wie sich die Stadt Mülheim mit einem Slogan also präsentieren könnte. Mhm. Und so etwas, das gibt es schon hin und wieder mal. Nun haben wir aber auch bei uns im Fach tatsächlich jetzt keine Professuren, die genuin zum Beispiel in so einem Bereich arbeiten. Mhm. Na, also wenn du eine Professur hast, die eine PR-Professur hast, dann ist das auch noch mal was anderes. Mhm. Aber das ist bei uns im Fach ja so nicht, dass wir jetzt sagen, da haben wir auch einen Spezialisten, der macht nur PR oder sowas. Also, aber es gibt immer wieder mal diese Anfragen, aber häufiger sind eigentlich die Anfragen über die Abschlussarbeiten, ja, mhm. Weil das ist natürlich extrem kostengünstig für Unternehmen, ja. Aber alle, die es gemacht haben, sagen dann, das birgt einfach eine Menge Probleme, die man schlussendlich auch nicht auf dem Rücken der Studierenden austragen will.
In vielen Firmen duzt man sich. So nach dem Motto, wir haben hier flache Hierarchien und sprechen auf Augenhöhe miteinander. Und trotzdem ist ganz glasklar, wer eigentlich da das Sagen hat und wessen Meinung zählt. Ist dieser private Ton in Unternehmen eigentlich oft nur Fassade?
Jetzt muss ich wieder so eine Frage, so eine Antwort beantworten oder eine Antwort geben, wo ich sagen würde, it depends. Also ich glaube, ich kann das so global nicht beantworten, aber ich kann dir vielleicht meine Beobachtung in meinem Umfeld schildern. Das hat sich auch an der Hochschule verändert. Ja, und Hochschule ist ja klassischerweise was sehr Hierarchisches. Ja, aus den Professoren, aus dem Mittelbau, du hast den akademischen Nachwuchs, du hast Sekretärin. Und das hat sich, seitdem ich auch da arbeite, schon sehr stark verändert. Also als ich meine erste Stelle hatte, das war 2006, da kannte ich so gut wie kaum einen aus der Professorenschaft, der seine Sekretärin geduzt hätte oder umgekehrt. Das hat sich mittlerweile sehr verändert. Das ist heute tatsächlich in vielen Bereichen so, dass da nicht mehr die Sie-Form gewählt wird. Und trotzdem gibt es natürlich diese Hierarchie. Es gibt auch Lehrende, die Studierenden duzen und umgekehrt. Mhm. Auch das war früher etwas, was undenkbar war. Das heißt, da hat sich auch viel verändert. Es hat sich, glaube ich, auch einiges an den Hierarchien verändert. Das ist auch so. Und gleichzeitig, ja, gibt es diese Hierarchien eben immer noch. Mhm. Sie werden dann auf anderen Ebenen ausgetragen. Also es ist ja nicht so, dass wir eine hierarchiefreie Universität wären. Das ist bis heute noch so, dass wenn Sekretärinnen mit Professoren Schwierigkeiten haben, die Konsequenzen für die ProfessorInnen sind immer geringer als für die Sekretärin. Also bis es wirklich mal oben ankommt und es da Konsequenzen hat, dann dauert es. Also da denke ich, dass hierarchiefreier sicherlich anders, Hierarchien werden anders ausgelebt, das ist bestimmt so. Ich persönlich glaube, ich duze mich nicht mit Studierenden. Ich bin immer noch diejenige, die zum Schluss dann auch die Note gibt. Mhm. Und Ich bin auch nicht so schnell mit dem Duzen. Also ich, aber das ist meine persönliche Sache. Und ich glaube nicht, dass ich ein hierarchisch denkender Mensch bin. So. Also, ne, das ist nicht Ausleben einer Hierarchie, sondern manchmal finde ich es auch angemessen, eine gewisse Distanz auch noch wahren zu können. Mhm. Sowohl in beide Richtungen. Also, was den Eindruck gibt, das ist ein freundschaftliches Verhältnis, was es vielfach ja auch nicht ist. Insofern bleibe ich da tatsächlich, also bei den Studierenden bleibe ich beim Sie zum Beispiel. Das ist was ich weitermache. Aber es hat sich auch da verändert. Ich glaube, man muss da immer von Unternehmen zu Unternehmen gucken. Aber die Vorstellung, dass sozusagen nur das Du Hierarchien abbauen würde, die ist illusorisch.
Ich glaube auch. Wenn wir schon bei dir sind, du hattest am Anfang erzählt, dass du noch während des Studiums in der Galerie gearbeitet hast. In der Galerie von Ricarda Fox, die heute ihre Galerie in Mülheim hat. Mhm. Und du hast das schon gesagt, im Einstieg, Kunst war und ist ein wichtiger Teil in deinem Leben. Und du hast auch deine Magisterarbeit über Josef Beuys geschrieben. Mhm. Auch sehr spannend. Und welche Rolle spielt Kunst heute noch in deinem Leben und wie?
Eine große. Also ich, wenn ich Geld habe, kaufe ich mir Kunst.
Tatsächlich?
Ja.
Was hast du dir als letztes gekauft?
Zwei Drucke von einem Herner Künstler. Aber wir haben jetzt beschlossen, dass kein Platz mehr ist.
Weil kein Platz mehr ist, weil die Bilder so nah aneinander hängen?
Ja, in der Tat.
Ist das Kunst aus Leidenschaft, weil du es gerne sehen magst, oder ist es auch ein Investment im Sinne der, der Investition, Geld sparen?
Nein. Also ich glaube, wenn man Kunst als Investment ansieht, dann muss man in so hochpreisig einkaufen. Oder man hat Glück, dass man irgendwas gekauft hat, was plötzlich im Preis, weiß nicht was, gigantisch steigt oder so. Aber also in diesen Preiskategorien kaufe ich nicht ein. Ja? Und das andere ist, ich kaufe es, weil es mir gefällt. Also ich kaufe es, weil es mir gefällt, weil es was mit mir macht, weil ich es gerne in meiner Nähe habe. Aber es ist kein Investment. Überhaupt nicht.
Ich komme nochmal zurück zur Uni und zu einem Bereich, den du aber hoffentlich, wenn meine Recherche jetzt stimmt, bearbeitet hast. Das ist der Bereich KI, Mensch-Maschine. Hast du?
Nicht wirklich, ne.
Aber wir haben damit zu tun im Alltag, nämlich wenn es darum geht, sind eigentlich Hausarbeiten.
Ach so, in dem Fall, ja, das schon.
Zum Beispiel mit ChatGPT oder Ähnlichem geschrieben.
Ja.
In gewisser Weise ist es selbstverständlich mittlerweile, in sehr kurzer Zeit selbstverständlich geworden, KI zu nutzen. Und es ist ja oft auch sehr nützlich.
Ja.
Wann ist es nicht mehr nützlich? Und wann ist es auch nicht mehr in Ordnung für dich?
Also das ist finde ich, tatsächlich auch ein sehr komplexes Thema. Weil, also wenn ich jetzt als Lehrende darüber nachdenke, ne, dann kann man die KI-Nutzung nicht verbieten, das ist Quatsch, weil jeder, der heute an der Universität ausgebildet wurde, muss die Kompetenz haben, in irgendeiner Weise mit diesen Tools umzugehen. Und damit meine ich jetzt die Large Language Models, also weil KI ist ja noch viel, viel breiter, ich meine jetzt wirklich die Large Language Models.
Wie ChatGPT.
Wie ChatGPT, genau. Und was, glaube ich, wo wir alle momentan so ein bisschen strugglen, ist, welche Kompetenzen muss man erwerben und wie erwirbt man sie, dass man mit KI sinnvoll umgeht. Das ist, also es gibt Untersuchungen, die sehr eindeutig belegen, dass wenn du Aufgabenstellungen mit der KI beantworten lässt, dass das Ergebnis weniger präsent bei der Person ist, die das Ergebnis über die KI hat ausarbeiten lassen. Ja. Ja? Das ist ja auch irgendwie Common Sense. Das kann man sehr gut nachvollziehen.
Sehr nachvollziehbar, so. Weil du hast es nicht alles selbst durchdacht.
Genau, du hast es eben nicht selbst durchdacht. Und trotzdem brauchst du ja Wissen. Also du musst ja irgendwann mal das Wissen erworben haben, das dich in die Lage versetzt, das, was die KI dir ausgespuckt hat, als relevant, als belegbar, und im Zweifelsfall auch als richtig zu klassifizieren. Das heißt, du musst also das über das Wissen verfügen, dass du das beurteilen kannst. So. Und das ist ja auch ein bisschen ein Dilemma. Was ich glaube oder wo ich ein bisschen eine Lösung drin sehe, ist, es gibt ja so etwas wie ein Ethos. Und das haben ja auch Akademiker. Ja, dass sie sagen, das, was ich gelernt habe, wie seriös und wissenschaftlich gearbeitet wird, das ist an bestimmte Gütekriterien, sagen wir mal, geknüpft. Ja, also das muss transparent sein, was ich behaupte. Ich muss die Argumentation darlegen können. Ja, und da fängst du schon an. Das kann ja KI schon mal nicht. Das heißt, da versuche ich immer anzusetzen, ja, dass Studierende natürlich die KI einsetzen können. Aber sie müssen verstehen, was die KI macht. Sie müssen wissen, wo die Fehler liegen oder wo die Fehlerquellen sind. Und sie müssen über so viel Wissen auch verfügen, dass sie es identifizieren und erkennen können. Und was ich schon glaube, ist, dass sich die Prüfungsformaten über kurze Zeit an den Hochschulen ändern werden. Es wird nicht mehr so viele schriftliche Arbeiten geben. Oder es gibt die schriftlichen Arbeiten in Kombination mit mündlichen Prüfungen. Dass man einfach eine andere, nochmal wieder zu dieser alten Form der Wissensabfrage auch kommt. Und zwar auch deshalb Prüfung, weil wir ja nur dann ins Gespräch kommen. Also dann eigentlich auch in die Situation kommen, sozusagen situationsspezifisch auch antworten zu können und sich auf die konkrete Frage einzulassen. Also ich meine, dieser Satz, die KI ist gekommen, um zu bleiben, ja, also das ist ja fast wie ein Naturgesetz, ja, also so ist es ja nun wirklich nicht, ja, also es ist ja nun nichts, kein Naturgesetz, sondern es gibt ja massive Interessen, die hinter dieser riesen KI-Maschinerie stehen, ja. Natürlich könnte man auch sagen, braucht die Welt das, ja. Und man zieht sich da raus. Ich will das gar nicht. Ja, es ist ja kein Naturgesetz, sondern ja, man kann natürlich auch sagen, es muss ganz anders geregelt werden. Fakt ist es aber, es ist erstmal da. Und ich glaube, das wird bleiben. Und es wird bleiben, ja. Das sehe ich auch. Aber das wäre, dass man einfach sagt, wir müssen schauen. Und ich glaube schon, dass die KI ist was anderes als der Taschenrechner. Sie macht was anderes und sie hat auch Auswirkungen auf Wissen. Das ist einfach so.
Welche Fähigkeit dürfen wir beim Denken und Schreiben denn nicht verlieren?
Überhaupt das Denken und das Schreiben. Nein, also ich denke, dass, ja.
Du hast
also,
ja gesagt.
Also überhaupt das Denken, ja, also überhaupt das Herleiten, überhaupt die Komplexität von Problemen zu verstehen und zu sagen, es gibt auch nicht die eine Wahrheit, ja, zu sagen, ich konstituiere ja vieles, indem ich mit einer bestimmten Perspektive auf etwas schaue. Also wir als Kommunikationswissenschaftler, du und ich und andere, ja, wir haben ja einen Fokus, wie wir kommunikative Prozesse anschauen. Die Soziologie hat eine andere Perspektive auf kommunikative Prozesse. Also zu begreifen, ja, dass wir ja also Perspektiven auf Dinge haben. Ja, und dass je nachdem, wie die Perspektive ist, das Ding auch anders ist. Ja, ich was anderes beschreibe an einem Phänomen. Und auch begründen muss, warum mir was anderes an einem Phänomen wichtig ist als jemand anderem. Ich glaube, das Reflektieren, das Hinterfragen, das für sich begründen versuchen, das sind die Dinge, das Denken.
Wir haben ganz am Anfang diese Studie kurz herangezogen, die besagt, dass man nach einer Minute 15 Sekunden sich repariert mit dem, was man sagt oder dann nochmal nachfragt. Ich habe die ganze Zeit versucht, darauf zu achten und immer, wenn ich versucht habe, darauf zu achten, habe ich es wieder vergessen. Ich habe nicht gemerkt, dass wir uns irgendwo repariert haben, aber wir haben es bestimmt die ganze Zeit. Nach einer Minute 15.
Das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir uns die Aufzeichnungen angucken. Ja. Denn dann sind wir sozusagen, dann gucken wir extra kommunikativ drauf. Und dann können wir auch sagen, wo, guck mal, da habe ich nachgefragt oder da habe ich gezuckt oder da habe ich mich korrigiert.
Und es sind vielleicht echt auch manchmal nur so nonverbale Facetten, ist ja auch ein Teil, so ist es ja nur. Wir haben heute Gott sei Dank nicht über das Nicht-Nicht-Kommunizieren gesprochen, was so überinflationär häufig genutzt wird, wenn man über Kommunikation spricht. Und trotzdem hätte ich gerne so ziemlich zum Schluss vielleicht so die drei wichtigsten Tipps für eine bessere Kommunikation. Jetzt hätte ich doch gerne den Ratschlag.
Ah, ich glaube, dass ich habe ja bei Professor Schmitz vor allen Dingen zum Schluss meines Studiums intensiv nochmal studiert und auch da meine Bachelorarbeit und meine Doktorarbeit damals geschrieben. Und
deine Magisterarbeit?
Meine Magisterarbeit und meine Doktorarbeit geschrieben. Habe ich Bachelorarbeit?
Yep.
Ja, guck.
So viel zur Reparatur.
So viel zur Reparatur. Nee, die hatte ich überhaupt nicht. Und Herr Schmitz hatte ja einen unglaublichen Fokus auf den Hörer und auf das Verstehen. Und das ist momentan auch ein bisschen inflationär, aber ich glaube, das ist eine große Leistung, das Zuhören können. Ja, also wir haben wahnsinnig viele Worte fürs Sprechen. Brüllen, rufen, schreien, flüstern, stottern. Wir haben gar nicht so viel fürs Zuhören. Und auch in der Wissenschaftsgeschichte ist sich viel, viel mehr mit dem Sprechen beschäftigt worden. Und nicht so sehr mit dem Zuhören.
Stimmt, interessant.
Und ich glaube, dass das Zuhören, ja, ohne das Zuhören gibt es auch nicht das Sprechen oder gibt es auch nicht die Kommunikation. Also wäre sozusagen das Zuhören zu üben. Das Hinhören. Das Verstehen wollen.
Ja, verstehen wollen geht leider einher mit Interesse. Das muss ich schon mitbringen. Aber ich war dabei, drei Tipps abzufragen. Zuhören ist einer. Zuhören wollen.
Zuhören wollen, ja. Ja, das, es geht, ich glaube, alles in eine ähnliche Richtung. Sich auch ja, in die Rolle des anderen versetzen, auch wenn man in einem Disput ist.
Empathie.
Ja, Empathie, aber ja, vielleicht auch, aber tatsächlich, ja, also verstehen zu wollen, was sind denn die Interessen des anderen? Und sind die Interessen vielleicht für mich nachvollziehbar, auch wenn sie gegen meine eigenen Interessen gehen? Ja, also dieses wirklich zu versuchen, sich in die Rolle des anderen zu versetzen.
In einer stressigen Situation, aber sehr schwierig.
Schwierig, aber Auseinandersetzungen müssen ja nicht immer stressig sein, aber auch das kann man ja. Und man kann ja auch mal ein Gespräch abbrechen und sagen, jetzt entgleitet es mir. Mhm. Ja? Und zu sagen, lass uns doch noch mal drüber nachdenken. Ne? Also das wäre sicherlich, und das wäre dann vielleicht das Letzte, man kann nicht alles in jeder Situation besprechen. Ja? Also es gibt einfach bestimmte Themen, die brauchen ganz bestimmte Orte, wo sie besprochen werden. Auch so, geschützte Orte.
So wie der Podcast, der diesen Ort brauchte, weil hier unter anderem auch Kameras stehen und zwei Mikrofone. Ganz zum Schluss, nein, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Gibt es noch irgendeine berufliche Herausforderung oder irgendwas, wo du sagst, das will ich jetzt in den nächsten 5 Jahren noch machen? Irgendein Ziel, irgendeine Idee?
Ich würde gerne mit einem Kollegen noch, und wir haben auch den Vertrag, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft schreiben.
Ein Fachbuch?
Ein Lehrbuch.
Für Interessierte zum Thema Kommunikation oder für Lehrende?
Für Studierende.
Für Studierende. Also doch ein Fachbuch.
Ja, ich würde ein Lehrbuch sagen, ja.
Ich würde Fachbuch sagen. Ganz zum Schluss gibt es eine tatsächlich schließende Frage. In 30 Jahren gibt es eine Ausstellung über dich. In dieser Ausstellung sind 3 Gegenstände, die dich beschreiben. Was wird da zu sehen sein?
Eine Katze oder ein Kater? Ein Kater. Eine Katerkatze.
Okay, eine Katerkatze.
Eine Katerkatze. Hm. Ein Bild vom Rhein.
Vom Rhein?
Ja, weil ich an einem Altrheinarm groß geworden bin und der Rhein ist so für mich so eine Verbindung in ganz Deutschland irgendwie. Also das ist, ich fühle mich immer in Städten wohl, wo der Rhein fließt.
Wobei der Altrheinarm, das ist nochmal idyllischer als der Rhein
ja,
selbst.
Ja, ja, aber Mannheim fließt ja auch der Rhein durch. Also insofern der Rhein und was ist das denn noch? Blumen, ich liebe Blumen.
Das finde ich jetzt wirklich interessant, weil das ganze Thema Kommunikation tauchte jetzt nicht auf. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich fand es wirklich sehr interessant.
Ja, vielen Dank.
Ich bin gespannt, was die Kommentare sagen.
Ja, das bin ich allerdings auch. Dankeschön für die schöne Gesprächsführung. Also, das war sehr angenehm, mit dir so zu sprechen.
Ach, vielen Dank.
Dankeschön.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.